Hallo und herzlich willkommen zurück bei Conny und die 101 Episoden. So nenne ich die Episode nämlich heute einfach mal. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist immer noch Marco Fechner und ich freue mich ganz doll, heute einen Gast mir gegenüber sitzen zu haben, der hier schon 1, 2, 3, 4, 38 Mal oder so da war. nämlich die liebe Konstanze Rosengart im wunderschönen Spandau bei Berlin. Ah, den muss ich jetzt nochmal bringen. Hallo Conny.
Hallo Marco, herzlich willkommen in Spandau bei Berlin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sie noch nicht kennen, dann holen Sie das gerne nach. Es gibt noch ein paar Episoden im Vorfeld. Konstanze Rosengart ist Schulleiterin einer inklusiven Schwerpunktschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Spandau. Jetzt seit mittlerweile 2 Jahren. Davor warst du auch Schulleiterin, aber jetzt hier an dieser Schule seit 2 Jahren. Du hast diese Schule gegründet, bist noch im Aufbau. Wie läuft es denn gerade so nach 2 Jahren?
Naja, sagen wir mal so, ich lache noch und ich stehe noch aufrecht.
Und den Rest schneiden wir raus.
Genau. Nein, es läuft. Es ist unfassbar anstrengend. Ich wusste ja, kann man ja in verschiedenen Episoden nachhören, mir war klar, dass der Aufbau von der neuen Schule, gerade auch mit unserem Anspruch und unseren Ideen, durchaus ein Mammutprojekt sein wird. Und ich stelle doch jeden Tag fest, ich habe es maßlos unterschätzt. Aber es macht auch unfassbar Spaß. Ich würde nichts anderes machen wollen, als hier weiter die Schule aufzubauen.
Okay, was hast du unterschätzt? Also Schulleiterin bist du ja schon eine ganze Weile tatsächlich.
Ja, zum Glück. Also auf die Erfahrungswerte aus den Jahren davor an meiner alten Schule greife ich natürlich auch ganz häufig zurück. Und das lässt mich bei den Schulleitungstätigkeiten einfach auch fest im Sattel sitzen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist nichts, worum ich mich kümmern muss. Das lief auch vorher schon. Das lief so ein bisschen aus dem FF. Aber eine Schule aufzubauen ist sowieso eine andere Hausnummer. Mhm. Jetzt ist natürlich bei Schulneugründungen, Grundschulen hast du ja eigentlich, wenn jetzt eine Schule gebaut wird, mitten in der Stadt oder irgendwo, hier in Spandau zum Beispiel, am Rand der Stadt, ist es ja so, dass die Kinder, die bei dem Schulbau in der Nähe der Schule wohnen, haben ja alle einen Schulplatz. Mhm. Und dann wird da eine Schule gebaut, gegründet. Der Bezirk beschneidet danach dann eben die Einzugsgebiete neu. Und dann wären ja für diese Schule nur die Schülerinnen und Schüler schulpflichtig, die dann im nächsten Jahr in die Schule kommen. Das mhm. heißt, deswegen gründet man ja Grundschulen eigentlich immer nur mit den ersten Klassen und wächst mit denen hoch. Ja. Und den Luxus haben wir uns ja nicht gegönnt, weil hier wahnsinnig schnell viel neue Wohnungen entstanden sind. Die Infrastruktur, was Schule angeht, gerade so hinterherkam, nämlich mit dieser Schule hier. Und wir es uns einfach nicht leisten konnten, hier so einen schönen neuen Luxusbau nur mit Erstklässlerinnen und Erstklässlern hochwachsen zu lassen und viele Räume hier leer stehen zu haben, weil die anderen Schulen, die Nachbarschulen, wovon ja meine ehemalige Schule eine war, aus allen Nähten geplatzt sind. Wir haben ja in jeder Besenkammer unterrichtet in den umliegenden Schulen. Deswegen hatte ich ja alle eingeladen, eben auch schon von der 2. bis zur 6. Klasse freiwillig dann eben an unsere Schule zu kommen. Und das war durchaus eine Herausforderung. Wir haben dann ja mit knapp 420 Schülerinnen und Schülern gestartet. Jetzt beenden wir das zweite Schuljahr in unserer Existenz mit etwa 520 Schülerinnen und Schülern und werden dann jetzt nach den Sommerferien etwa bei 550 sein. Das heißt, im dritten Bestehensjahr oder das dritte Bestehensjahr mit 550 kleinen Menschen zu arbeiten, ist natürlich eine Herausforderung. Weil wir mit denen ja nicht groß geworden sind.
Ja, genau. Es sind erst bis 6. Klasse.
Richtig.
Was hast du denn unterschätzt im Nachhinein?
Ich glaube, das Hauptproblem, das ich unterschätzt habe, war die am Anfang oder für unser erstes Schuljahr, war die Anonymität. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler 2. bis 6. Klasse, die zu uns gekommen sind, die ja alle vorher an anderen Schulen waren und unterschiedliche Schulregeln kennengelernt haben, teilweise auch im Ausland unterrichtet wurden oder in anderen Bundesländern unterrichtet wurden, die kamen ja alle mit einem anderen oder einem unterschiedlichen Wissen über Schule oder mit anderen Schulerfahrungen hier bei uns an. Genauso übrigens auch das Team. Die Lehrkräfte, alle, die hier angefangen haben, haben ja auch an den verschiedensten Schulen gearbeitet und haben also auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Und dieses Thema Anonymität, wenn du fast 400 Kinder nicht mit Namen kennst und du siehst eben auf dem Schulhof baut irgendjemand einen Schabernack und du möchtest dies unterbinden, ist das mit Hey du, hör mal auf, nicht so effektiv. Ne? Auch nicht unbedingt pädagogisch sehr, sehr heilsam. Deswegen ist es ganz gut, deswegen ist dieses Hochwachsen eigentlich so gut, weil dann lernt man die Kinder eben kennen und man kennt die Pappenheimer, die man pro Jahr hat, wo man weiß, welchen Namen man häufiger mal so quer über den Schulhof oder einen Schulflur entlang rufen sollte und so. Und die Tatsache, dass wir halt gerade am Anfang ganz wenig pädagogisch mit den Kindern aufarbeiten konnten, lag daran, dass wir sie einfach nicht kannten. Mhm. Ich erinnere mich da an einen Effekt an meiner allerersten Schule, in der ich gearbeitet habe, eine Geschichte, die ich gerne erzähle in letzter Zeit, weil die für mich jetzt so einprägsam ist und vielleicht einfach auch für Lehrkräfte auch hilfreich ist. Ich erinnere mich an meine ersten Schule, an der ich knapp 10 Jahre gearbeitet hatte, dass wenn ich da Hofaufsicht hatte oder über den Schulhof gegangen bin, war das immer total harmonisch, es war super entspannt. Um mich herum gab es kein Regelbruch. Die Kinder haben Spaß gehabt, haben gespielt, an einer durchaus problematischen Schule im Übrigen auch. Und mir war nicht bewusst, dass es an mir lag. Mhm. Ich musste ab und an mal die linke Augenbraue ein bisschen hochziehen und dann war aber trotzdem das Regelverhalten war da. Und ich habe das erste Mal gemerkt, dass es an meiner Anwesenheit lag, als ich das erste Mal als Lehrerin die Schule gewechselt habe und dort meine erste Schulaufsicht hatte und festgestellt habe, dass meine bloße Anwesenheit eben nicht ausreicht, um regelhaftes Verhalten um mich herum zu haben. Und da habe ich dann eben auch Kinder angesprochen und gesagt, was machst du da? Und die als Antwort kam, wer bist du denn?
Oh, krass.
So, und das ist natürlich schon auch eine Reaktion bei Kindern aus ein bisschen schwierigeren Verhältnissen, dass sie sich natürlich auch nicht von jedem sofort was sagen lassen. Ist ja auch durchaus hier und da ganz gut so, ne, dass sie sich nicht von jedem Erwachsenen anquatschen lassen. Na, von der Aufsicht auf dem Schulhof wäre natürlich ganz cool, wenn man da hört. Aber da wurde mir damals, das ist natürlich auch schon 10 Jahre her, wurde mir bewusst, dass das regelhafte Verhalten um mich herum bei der Hofaufsicht an der ersten Schule, an der ich gearbeitet habe, an meinem konsequenten pädagogischen Handeln lag. Dass die Kinder halt wussten, die Rosengart hat Aufsicht, ne, wir riskieren mal nichts. Ne? Nicht, weil ich da jetzt irgendwie der Drachen war, sondern weil ich mit Humor, aber dennoch sehr konsequent die Kinder daran erinnert habe, was denn so ein gesellschaftsfähiges Verhalten um uns herum eben ist.
Das ist schön, wie du so pressestellenmäßig exakt in den Blog diktierst.
Ja, langsam habe ich Übung drin. Nein, auf alle Fälle ist mir das dann da auf dem Schulhof aufgefallen, dass ich jetzt ja erstmal dafür sorgen muss, dass man mich an dieser Schule eben auch kennt und dass man weiß, okay, die handelt, ne, die macht und die lässt das auch nicht mit sich machen.
Ja.
Und das hatte ich dann hier bei Schulöffnung und bei Schulgründung auch schon wieder vergessen, diese Erfahrung, weil natürlich ich auch wieder diesen Effekt an der nächsten Schule hatte. Mhm. Und hier ist mir dann aufgefallen, wenn alle Menschen, die hier arbeiten, diesen Effekt auf alle Kinder haben, nämlich keinen. Nämlich ist mir egal, ob du hier neben mir stehst, mir egal, ob du zuguckst, während ich hier gerade diese Klappe eintrete, weil du weißt ja nicht mehr, wer ich bin, du weißt nicht, in welcher Klasse ich bin, du weißt nicht, wie ich heiße, wie willst du mich denn überhaupt sanktionieren?
Ja.
Und das haben wir massiv unterschätzt, was es ausmacht, wenn man eben die Namen nicht kennt, die Kinder nicht kennt, die Historien der Kinder nicht kennt, es gar nicht schaffen kann, auf sie einzugehen.
Ja.
Na, bei manchen Kindern weiß ich einfach, ich bleibe auch bei der Hofaufsicht bei ihnen in der Nähe, weil schon ein Blick von einem anderen Kind als Provokation erlebt wird. Und ich brauche einfach meine ruhige Ausstrahlung in der Nähe des Kindes, um das auch verhindern zu können, um sagen zu können, ich sehe dich, ich lasse dich von dem nicht ärgern, ich habe den Blick auch gesehen, der war nicht so gemeint. Also gleich präventiv auch arbeiten zu können oder eben auch im schlimmsten Fall auch sanktionierend arbeiten zu können, wenn eben Regelbruch passiert. Und das war am Anfang unglaublich anstrengend. Mhm. Ne, dadurch haben wir schweren Fuß auf den Boden bekommen und es zehrt natürlich auch Kräfte. Das hat auch Spuren am Gebäude hinterlassen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also da gab es natürlich dann auch Beschädigungen. Und sich dann im Nachhinein aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen auf einheitliches pädagogisches Handeln zu einigen und dieses dann eben auch konsequent durchzuführen, an dem Punkt sind wir noch nicht. Also wir haben zwar eine Idee davon, wie die Hausregeln hier sind, klar, die haben wir festgelegt, die haben wir, die sind beschlossen seit 1,5 Jahren. Mhm. Die aber konsequent umzusetzen, kostet natürlich auch Kraft und kostet auch Teambuilding. Und das ist der zweite Punkt, den ich unterschätzt habe in so der Gründung der Schule, ist ein Team zu bilden, das ich ganz selten nur sehen kann.
Mhm. Weil du einfach selber mit so vielen anderen Sachen noch beschäftigt bist zusätzlich.
Nee, nicht weil ich beschäftigt bin. Wir sind ja auch immer mit den Kindern beschäftigt.
Ach so, ja.
Das heißt, die Möglichkeit, wie in anderen Teams, die sich irgendwo arbeitsmäßig in einem Start-up oder so, wo es erstmal darum geht, wir fangen jetzt erstmal an mit einem Teambuilding und dann gucken wir, dass wir an unserem Produkt arbeiten, funktioniert bei uns ja nicht. Unser Produkt ist ja permanent da und sehr aufgeweckt. Mhm. Ne? Und wir müssen uns vorrangig von 6 bis 18 Uhr oder eben von 7.30 Uhr bis 16 Uhr oder 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr schwerpunktmäßig um die Schülerinnen und Schüler kümmern und haben ja gar nicht so viel Teambuilding-Möglichkeiten, abgesehen von, weiß ich nicht, den Vorbereitungstagen und den Studientagen, die wir alle so haben.
Aber wie machst du das dann trotzdem? Also wie bekommst du das hin? Wo, in welchen Zeitfenstern findet das dann statt? Oder wie organisiert ihr das?
Ja, das ist das Problem an den Studientagen und an den Vorbereitungstagen. Es findet viel zu wenig statt.
Also fast ausschließlich eigentlich?
Ja, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Hm. Wir haben für die EFÖP Schließzeiten zwischen Weihnachten und Silvester. Mhm. Und ansonsten sind wir außer am Wochenende im Betrieb. Das bedeutet eben auch, dass Teile des Teams immer mit Kindern beschäftigt sind. Und das ist ja auch unser, ich meine, darum machen wir das hier, wegen der Kinder. Also müssen wir uns natürlich auch vorrangig mit denen beschäftigen, was ja auch, ne, wie gesagt, unsere Kernaufgabe ist. Aber Teambuilding ist dadurch einfach unglaublich schwierig. Mhm. Ich habe nach einem halben Jahr oder so, habe ich mal hier mit der regionalen Schulaufsicht gesprochen und habe gesagt, jetzt, wo wir wissen, wo unsere Bedarfe sind und wo wir die Kinder gut kennen, jetzt müssten wir mal so ein, zwei Wochen die Schule zumachen und zwar nicht in den Ferien. Genau, und müssten dann einfach mal mit dem Team arbeiten an dem, was wir jetzt erkannt haben, was wir brauchen. Das ist natürlich nicht realistisch. Mhm. Na, ich meine, die Kinder haben eine Schulpflicht, ein Anrecht auf Beschulung. Ja. Ja. Wo sollen die hin? Aber das wäre gerade auch bei der Größe unseres Teams, wir sind knapp 90 Menschen inzwischen, wäre das super wichtig. Und das ist wieder der Vorteil am Hochwachsen einer Schulneugründung, dass das Team eben auch langsam wächst und sich dadurch etablieren kann. Mhm. So ein großes Team, wir waren, glaube ich, im ersten Jahr waren wir so Mitte 70. Mhm. Jetzt eben knapp 90 Menschen, die hier tätig sind, ist es unfassbar schwer.
Aber ist natürlich auch krass. Also wenn ich überlege, das ist ja an jeder Schule immer schwierig, wenn so ein Schulleitungswechsel stattfindet. Hm. Weil sich dann so, die Person selber muss sich natürlich reinfinden, das Team schüttelt sich irgendwie gefühlt irgendwie immer einmal durch. Aber wenn irgendwie sowohl die Schulleitung als auch das Kollegium irgendwie neu sind, und das Kollegium vorher ja auch noch nicht in der Form bestand, sondern irgendwie alle zusammengewürfelt werden, dann ruckelt es im Karton.
Ja, und da habe ich unterschätzt, das würde ich auch gerne aus dem Nähkästchen plaudern, es ist schon fast ein sehr interessantes soziologisches Experiment, dass wir hier im Bereich der Erwachsenen in dieser Schulgründung haben. Ich erinnere mich, dass wir gerade so bei den ersten Vorbereitungstagen und als wir so uns als Team gefunden haben, hatte ich, finde ich, eine ganz grandiose Teamrede gehalten, nämlich was ich vom Team erwarte, also eine gute Fehlerkultur hatte ich erbeten, habe gesagt, Fehler liegen in der Vergangenheit, die werden gemacht, die machen wir alle und wir sprechen darüber, wir reifen daran und schauen dann einfach, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Ich habe dann gelernt, dass eine Fehlerkultur nur funktioniert, wenn du Vertrauen zueinander hast. Du kannst Fehler nur eingestehen, wenn du Vertrauen zu deinem Gegenüber hast. Einem völlig Fremden gegenüber ist es wahnsinnig schwer, einen Fehler einzugestehen. Schwerer, also ich meine, manche Menschen können gar keine Fehler eingestehen, davon ganz abgesehen. Aber überhaupt es zu können, braucht einfach auch eine gewisse Vertrauensbasis, gerade wenn es um Fehlerkultur innerhalb eines Teams geht. Ne? Weil man möchte natürlich sich selbst auch nicht bloßstellen, wie auch immer. Und es ist wahnsinnig schwer gefallen. Der nächste Punkt, der unglaublich schwer fällt, ist gegenseitig Kritik zu äußern. Also in so einem gewachsenen Kollegium, wenn da jemand nicht zu seiner Aufsicht geht. Mhm. Ne, und von den, weiß ich nicht, fünf Leuten, die draußen stehen sollten auf dem Schulhof, der eine kommt immer nicht oder kommt regelmäßig zu spät. Das machst du in einem gewachsenen Team nicht sehr häufig. Weil du hörst es von den anderen Vieren, hörst du das. Mhm. Du kriegst das gesagt. Das passiert nicht in so einem neu gegründeten Team. Da ist die Hemmschwelle, sich untereinander zu kritisieren, ist unglaublich hoch und es war mir nicht klar. Also es war mir überhaupt gar nicht bewusst, wie schwierig das ist, dann eben jemandem zu sagen, Mensch, drei Freitage hintereinander stand ich jetzt alleine auf dem Hof und es ärgert mich. Bitte komm nächste Woche. Mhm. Na, weil das überfordert mich, wenn ich an drei Stellen gleichzeitig sein muss. Dafür sind wir mehrere Leute auf dem Hof. Mhm. Und es passiert nicht. Das geht alles im Moment noch über meinen Tisch. Und ich schaffe das Controlling natürlich kaum hinzubekommen. Und ich will auch nicht immer nur die sein, die natürlich zu den Kollegen nur geht, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn sie was nicht erledigt haben. Und das macht natürlich auch was. Und ich finde es interessant, ich habe jetzt festgestellt, dass im ersten Jahr hatten wir unglaublich viel Euphorie und Idealismus im Team. Dann haben wir festgestellt, durch die durchaus anspruchsvolle Schülerinnenschaft, die wir hier haben, hat es sehr schnell viel Energie gekostet. Das heißt, die Menschen sind auch sehr schnell erschöpft geworden, hatten dann natürlich noch weniger Kraft, in Richtung Teambildung zu gehen, was verständlich ist. Und dann ist das Erste, was offen, keine Ahnung, ich bin ja keine Soziologin, aber es ist jetzt meine Beobachtung, was dann als Erstes passiert, ist eine Klickenbildung und das Sprechen über Dritte.
Ja.
So, das ist das, was offensichtlich, das ist weniger anstrengend, als Menschen direkt auf ein Fehlverhalten anzusprechen. Ist einfacher, sich mit jemandem zusammenzutun, zu sagen, ey, hast du mitbekommen, der war wieder nicht bei seiner Aufsicht. Ne? Das ist viel leichter und das verbindet sehr schnell. Das verbindet, das bringt Nähe, das schafft Nähe zu demjenigen, mit dem man über Person 3 spricht. Und das ist passiert und dann ist irgendwann, wurde festgestellt, das ist doch ganz einfach, jetzt eher so gegen Entscheidungen aus der Leitungsebene als Dritte zu agieren. Das ist dann passiert, dann hatte ich ein, zwei sehr anstrengende Gesamtkonferenzen auch. Und dann hat aber das Team wiederum festgestellt, na, die Rosengart ist so transparent und ehrlich und naja, das ist so schwer, die zu kritisieren, weil die sagt ja auch noch, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Dann haben sie damit zum Glück relativ schnell auch wieder aufgehört, was mich entlastet hat. Aber haben sich dann wieder untereinander im Team Leute gesucht, über die man gesprochen hat. Das heißt, es war viel Moderation von oder Mediation schon fast von meiner Seite notwendig, dass das Team hier nicht auseinanderbricht. Weil natürlich irgendwann auch mitbekommen wurde, wieso redest denn du über mich und nicht mit mir? Na, übrigens auch eine Sache, die wir bei meiner ersten Rede verabredet haben. Da habe ich gesagt, eine Sache, die ich auch gerne hätte, wäre, wir reden miteinander und nicht übereinander. Hat halt nicht gehalten, das hat nicht funktioniert, das kann man nicht machen, wenn man die Leute nicht kennt. Und jetzt sind wir in der Teamentwicklung an einem Punkt, dass jetzt aus den Bedürfnissen heraus der Kolleginnen und Kollegen sie festgestellt haben, ich muss jetzt die Kollegen, die sich nicht so verhalten, wie ich mir das wünsche, ich muss sie jetzt lernen anzusprechen. Das hat sich jetzt gerade so in den letzten 3-4 Wochen ergeben. Das hat natürlich auch wieder Befindlichkeiten oder Streitereien verursacht, die so im Team dann jetzt auch stattgefunden haben. Aber es ist ein unglaublich gesunder Prozess, da freue ich mich fast drüber, dass jetzt das Team in der Lage ist, zu Person XY zu gehen und zu sagen, ich habe mich auf dich verlassen, aber es hat nicht geklappt und ich würde mir wünschen, dass du das nächste Mal da bist. Und das finde ich, ich bin fast erleichtert, dass wir jetzt an diesen Punkt kommen, dass jetzt diese konstruktive Kritikebene jetzt erreicht wurde nach 2 Jahren. Das finde ich ganz schön heftig. Das habe ich unterschätzt. Wie lange das braucht, nicht eine gefestigte Teamstruktur zu haben, sondern in diese Teamstrukturen jetzt reinzuwachsen. Voll spannend.
Also ich kann mich auch erinnern, wir hatten ja mal irgendwann auch eins unserer Gespräche gehabt zu einer Zeit, als es diese Schule hier noch gar nicht gab. Da warst du irgendwie noch in der Aufbauphase und da haben wir ja viel über Strukturfragen und schulrechtliche Fragen und irgendwie Fragen von Gremienorganisationen und so weiter gesprochen. Aber ja, das war kein, also zumindest zu dem Zeitpunkt noch kein Thema gewesen. Ne?
Nee, es war mir auch überhaupt gar nicht bewusst. Es war mir nicht, also ich meine, ich weiß auch nicht, wie häufig das passiert, dass ein Team in dieser Art und Weise zusammengewürfelt wird und dass dieses Team dann aber auch gleich ab Tag 1 funktionieren soll.
Ja.
Das ist, ich finde es faszinierend, das ist anstrengend auf eine Art und Weise, aber ich finde es faszinierend und ja, darüber habe ich mir wenig Gedanken gemacht, über die Teambuilding-Prozesse von so einem großen Trupp.
Das ist immer noch krass, du schmeißt mal 90 Leute in ein Schulgebäude und dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen Schulbetrieb gewonnen.
Na, weil es gibt ja in jeder Gruppe, egal wie, hast du ja immer die gleichen Rollen zu besetzen.
Ja.
Na, die finden sich ja, egal wie du Menschen zusammenwürfelst, du hast immer die gleichen Rollen zu besetzen. Ich glaube, jeder hat da gleich auch vor Augen, du hast immer so ein bisschen den Typ Klassenclown, du hast immer den, der prinzipiell erstmal mäkelt und meckert und so weiter. Das sind immer die, die ich mir gerne so als meine Kritiker auch gerne in die Schulkonferenz oder in die erweiterte Schulleitung hole, damit ich nicht so in meinem eigenen positiven Saft schmore, ne? Sondern die hast du auch immer. Und wenn du eigentlich nur Leute in ein Team reinholst, die alle aus einem gewissen pädagogischen Idealismus genau an diese Schule hier wollen, weil das war es ja. Es ist ja keiner hergekommen, weil er gedacht hat, oh, ich habe jetzt unglaublich Lust, doppelt so viel zu arbeiten fürs gleiche Geld und eine Schule zu gründen und wahnsinnig viel Stress zu haben.
In Hagenfelde. Ja,
genau. Hey, es gibt Leute, die wohnen hier.
Nichts gegen Hagenfelde, es ist halt einfach nur wirklich weit draußen.
Es ist weit draußen, ja, für uns ist alles andere weit weg, by the way. Unabhängig, unabhängig davon, wenn du eigentlich nur Macher und Ja-Sager und idealistische Menschen zusammenholst und dann müssen trotzdem die Rollen besetzt werden, es ist total spannend, wer welche Rolle übernimmt und das ist wirklich passiert. Ne, es sind dann jetzt Leute so in diese Kritikerrolle geschlüpft, bei denen habe ich das gar nicht erwartet. Aber es tut auch gut, weil sie ja aus idealistischen Gründen hergekommen sind, sehr konstruktiv kritisieren. Eben auch in den Gesamtkonferenzen. Also wir kommen schneller voran. Aber es ist trotzdem spannend, dass ich da sitze und denke, okay, ja, die Rolle hätte ich bei dir jetzt nicht gesehen. Aber okay. Interessant.
Welche Rolle hast du? Also außer Leitung natürlich.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der Klassenclown, aber passt nicht zu meiner Rolle. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja die Leitungsrolle. Ich bin ganz häufig die Buhfrau, aber damit bin ich fein. Ich glaube, das gehört zur Leitung einfach auch mit dazu. Wenn sie sich an mir abarbeiten, arbeiten sie sich nicht untereinander ab und auch nicht an den Kindern. Und das ist schon mal das Wichtigste. Ansonsten ist es schwierig, mich da irgendwie selber eine Rolle zuzuordnen. Ich glaube, ich bin die Hauptidealistin hier. Ich bin die Träumerin. Oh.
Wie kommst du damit klar als Buhfrau? Also du hast gerade ganz viele schöne Sachen gesagt, wo du die sagen, du kommst damit klar. Aber wie geht man im Alltag damit um?
Naja, du. Okay, ich würde jetzt sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Also irgendwie, man muss da schon ein Faible für haben, wenn man in die Rolle geht, dass man einfach auch damit klarkommt, dass man natürlich kritisiert wird. Ich werde ja nicht als Mensch Conny kritisiert. Ich werde ja in meiner Rolle Leitung kritisiert, sowohl von Elternseite als eben auch von Seiten des Kollegiums. Und das ist einfach, das gehört zu der Rolle mit dazu. Natürlich nach außen hin ein ganz professioneller Umgang. Nach innen gehe ich in die Reflexion und überlege, welchen Schuh ziehe ich mir wirklich an? Woran bin ich bereit auch zu arbeiten, weil ich das auch so sehe? Welche Kritik kann ich eben annehmen und für mich was draus machen? Und bei welcher Kritik sage ich, nee, da geht es dir jetzt gerade nicht gut und ich höre mir das an, aber das ist nicht meine Affen, nicht meine Baustelle, weißt du so, nicht mein Zirkus heißt es, glaube ich, genau. Das ist ja manchmal auch, also dass du einfach nur der Prellball in dem Moment bist und das halt abbekommst, aber weißt, das ist eigentlich nicht mein Problem. Das ist jetzt eine Reflexion. Und ich glaube, da bin ich gut drin geworden, das inzwischen zu unterscheiden und damit auch umzugehen. Eigentlich, oh ja, ich jogge sehr viel, vielleicht ist das inzwischen ein Punkt der Abarbeitung geworden.
Ich wollte gerade fragen, also ich merke, diese Gespräche hat irgendwie einen anderen Vibe als irgendwie vorherige Gespräche. Also jetzt irgendwie schon.
Okay.
Wie hat dich die Zeit verändert, die 2 Jahre?
Ich glaube, in meiner Professionalität ganz massiv. Das hat mir neulich sogar eine Kollegin hier im Personalgespräch auch zurückgemeldet, die auch schon an meiner alten Schule gearbeitet hat, ne? Und ich habe gesagt, wir waren dann schon in so einem bisschen informellen Bereich des Personalgesprächs. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich bin noch nie so gereift wie jetzt in diesen 2 Jahren, hier dieser Schulgründung. Und ich bin noch nie so professionell auch mit anstrengenden Sitzungen oder jetzt halt mal so fordernden Vibes umgegangen und so. Und das hat sie auch bestätigt, hat gesagt, ja, also mit vielem, was jetzt hier im Moment auch mal an Kritik geäußert wird oder mit der Stimmung, die hier halt schneller in alle Richtungen unterwegs ist, also auch in ganz viel positive Richtungen, ganz viel Euphorie passiert hier auch, kann ich wesentlich besser umgehen, als ich es vor 5, 6 Jahren noch gemacht hätte. Weil du musst ja irgendwie mit Gelassenheit rangehen und ich muss ja trotzdem auch das immer wieder ins Team zurückspiegeln, zu sagen, ich verstehe komplett, dass ihr kräftemäßig im Moment auch ein bisschen aufgebraucht seid. Es war ein forderndes Jahr. Aber warum sind wir hier? Für wen machen wir das? Und immer mal wieder auch das Team aufzufordern, sich mal umzudrehen und zu gucken, was haben wir denn in diesen 2 Jahren geleistet? Und das ist unfassbar, was wir hier geleistet haben. Also was das Team hier auf die Beine gestellt hat. Wir sind in vielen Bereichen weiter als Schulen, die schon seit, weiß ich nicht, vielen, vielen Jahren existieren. und haben uns da schnell fortentwickelt. Und da muss ich die immer wieder dran erinnern. Und das ist einfach Teil meiner Rolle. Und das kostet aber mich natürlich auch regelmäßig ganz viel Kraft.
Das ist interessant. Also das ist, was ich gerade meinte, das hat irgendwie einen anderen Vibe. Also vielleicht ist das auch genau das. Ich nehme dich im Moment. Ja, du warst schon immer sortiert. Das ist jetzt insofern vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe das Gefühl, du bist gerade, also gerade raus sozusagen.
Okay. Das ist ein spannendes Feedback.
Also okay. vielleicht ein bisschen weniger abwägend im Moment. Vielleicht ist es auch nur so eine Momentaufnahme, aber ich merke gerade, ich hab dir ja gerade Fragen gestellt und da war so, das. Sehr gerade raus, da hatte ich das Gefühl. Okay, früher hat es in dem Moment vielleicht noch ein bisschen mehr abgewogen. Das ist gar keine Kritik, ist nur so eine Feststellung.
Das ist eine interessante Feststellung. Ich habe auch das Gefühl, ich bin schneller geworden. Aber das, ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, ich meine, das hatte ich schon immer. Ich habe ja viele Jahre jetzt auch hinter mir in der Leitungsfunktion. Und ich meine, da will ich auch niemanden, der jetzt in Schulleitung ist, das ist ein Knochenjob. Also man muss es wirklich sagen, wir treffen ja innerhalb von Bruchteilen von Sekunden gefühlt 25.000 Entscheidungen. Und ich meine, dieses Büro hat genau wie mein altes Büro auch zwei Türen. Und manchmal stehen sie da und da an und rufen dir nur einen Satz zu. Und du sollst mal schnell eine Schulleitungsentscheidung treffen, weil sie wollen sie nicht selber entscheiden. Diese Taktung hat massiv zugenommen. Also das war schon an meiner alten Schule durchaus fordernd zu bestimmten Uhrzeiten. Und hier habe ich jetzt in diesem Büro immer mehr das Gefühl, in einem Taubenschlag zu sein. Und manchmal habe ich das Bedürfnis, was ich sonst nicht habe, die Tür wirklich zuzumachen, damit ich überhaupt mal zu bestimmten Sachen komme. Ich meine, ich habe ja auch noch so ein paar Tätigkeiten, die ich ja auch nicht delegieren kann, die ich nicht abgeben kann. Aber trotzdem sehe ich natürlich meine erste Rolle darin, fürs Team und für die Kinder da zu sein. Und das ist wirklich taubenschlagmäßig geworden. Das heißt, ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, den Luxus von einer Abwägung zu haben. Und ich bin sehr schnell, intuitiv sehr schnell geworden. Und es kann sein, dass es einfach sich niedergeschlagen hat. Also deswegen finde ich spannend, dass du das jetzt auch innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten Gespräch schon feststellst.
Aber wir
kennen
uns dann auch schon eine Weile.
Ja, wir kennen uns eine Weile, das stimmt.
Ich fand halt nur damals ja schon, also du hast ja da gerade beschrieben, so diese Taktung dieses Schulleitungsjobs ist, finde ich, eigentlich krass. Mhm. So irgendwie immer so eine Mischung aus irgendwo immer zwischen schulinternem Curriculum, Personalgespräch, hier fällt eine Stunde aus und da hat noch ein Kind ein blutendes Knie.
Ja.
Ach so, der Schulrat ist am Telefon. Irgendwie so, also.
Ja. Mein Tag hat heute damit begonnen, dass ein Kind hier auf dem Zebrastreifen angefahren wurde von einem Auto. Das war...
Dolle verletzt?
Nee, toi toi zum Glück nicht, aber trotzdem, egal wie, das bleibt hängen bei jedem Kind. Das ist üblich, ne? Morgens Elterntaxi, alle haben es eilig. Hauptsache, das eigene Kind kommt gut an und dann landet halt mal ein anderes auf der Motorhaube. Also toi toi, wirklich zum Glück nicht doll verletzt, aber ja, manchmal will ich gar nicht werten, wie doll die Verletzung ist. Die Sorge, jetzt über den Zebrastreifen zu gehen, bleibt erhalten.
In
jeglicher Zukunft. Aber das war Step Number One heute, als ich praktisch, ich habe mir heute mal den Luxus gegönnt, eine Stunde später zu kommen, weil ich den Vertretungsplan von zu Hause aus gemacht habe.
Also heute war es erst um 12 da.
Nee, heute war ich an Stelle 6:30, war ich erst um 7:30 da. Genau. Und da war das dann auch schon. Also wirklich, heute war die Taktung enorm. Aber das liegt einfach auch, in 1,5 Wochen sind Sommerferien, also mal kurz, wir haben heute den 11. Juli. Wir sind mitten in der, ich unterschreibe alle Zeugnisse Phase. Und in der Phase, in der sowohl den Kolleginnen und Kollegen auffällt, dass sie ja schon eigentlich seit 2-3 Monaten über bestimmte Kinder mit mir sprechen wollten. In der Phase, in der den unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen auffällt, vielleicht hätte ich doch mal mit der Familie über Nachteilsausgleiche sprechen müssen. Wie kriegen wir das denn jetzt noch gebogen? Gerade bei so vielen Unerfahrenen im Team ist es schwierig, da auch von meiner Perspektive dran zu bleiben und die Kolleginnen rechtzeitig dran zu erinnern. Und in der Phase, in der Eltern einfällt, oh, die Zeugnisse kommen bald, kann ich noch was machen, um die Note zu ändern?
Aber da merkt man dann natürlich auch, dass den Grund schon eigentlich so eine mittlere Führungsebene fehlt, ne?
Na, wir haben ja eine. Also ich habe mir eine gebaut.
Ja.
Ohne die wäre ich nicht mehr hier.
Also
Das hätte ich dann nicht geschafft.
Ihr seid jetzt ein sehr junges Team noch, mit diesen 2 Jahren jetzt. Zwischendurch gab es ja auch Personalwechsel und aber viele neue. Du hast ja gerade gesagt, viele Lehrkräfte, die eigentlich noch keine voll ausgebildeten Lehrkräfte sind, sondern die irgendwie Seiten- oder Quereinsteiger sind, Studierende. Wie macht man die quasi on the fly in der Menge fit? Bis wo kann man sagen, ist es vertretbar, bis zu welcher Quote von Mitarbeitenden?
Okay, da will ich überhaupt keine Zahl nennen, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist, wir sind sowohl, empfinde ich, in der Bildungskrise als eben auch in der Fachkräftekrise.
Ja.
So. Und bringt ja nichts zu jammern, wir müssen damit umgehen.
Und das wollte ich jetzt aber noch nicht gesagt haben.
Nee, ach Quatsch, also, das sehe ich auch nicht. Das ist jetzt eher so kurz mein strukturelles Abarbeiten. und die Menschen, die hier arbeiten, sind die besten, die ich habe. Ich habe keine anderen. Also jeder, der hier arbeitet, ist der beste Mitarbeiter, den ich im Moment hier haben kann. So gehe ich schon mal an alle ran, die hier arbeiten. Und ja, ich muss sie teilweise on the fly ausbilden. Und das stelle ich ja immer erst fest, wenn irgendwas nicht gut geklappt hat. Wenn ich irgendwo sehe, okay, hier ist jetzt eine Klassenarbeit geschrieben, die lieber ein Test hätte sein sollen, oder idealerweise gar keine Leistungskontrolle. Und wenn ich mir das dann eben anschaue und sehe, da sind jetzt noch Bedarf oder da fehlt einfach die Erfahrung bei manchen Kolleginnen und Kollegen, dann bin ich wieder bei der Fehlerkultur. Fehler liegen hinter uns, die sind gemacht. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Das heißt, wir kommunizieren das offen mit den Eltern, sagen hier, das ist nicht ideal gelaufen in dem und dem Fall. Wir werten das jetzt als, weiß ich nicht, Bleistiftnote oder überarbeiten das nochmal und dann machen wir es einfach beim nächsten Mal besser. Manchmal geht uns da Zeit verloren, zu viel Zeit verloren, gerade um jetzt auch einen Notenschluss einzuhalten, so gegen Ende des Schuljahres. Und dann kann man auch da nur transparent und offen und ehrlich mit umgehen. Alle Eltern, die hier sind, wissen, dass wir eine Schule im Aufbau sind. Da gehe ich auch offen und ehrlich und transparent mit um und sage, wir haben Idealismus, wir haben ein Ziel und wir wollen auch eine bestimmte Qualität erreichen. Wir schaffen es aber nicht immer. Aber wir benennen es, wenn wir es gerade nicht schaffen, diese Qualität zu erreichen. Und dann muss man eben ganz individuell darauf eingehen. Und dann mache ich zum Beispiel so eine tollen Sachen wie, dass ich mir kompetente Menschen einlade und sage, mach doch hier mal schulinterne Fortbildungen zu folgendem Thema, weil da merke ich, da ist gerade ein Bedarf innerhalb des Kollegiums da. So, und da finden einige im Moment statt. Eine hast du heute gegeben hier.
Das war mir ein Fest.
Ja, und das war auch, du hast es ja gemerkt, auch an den Rückmeldungen aus dem Team, die haben das aufgenommen wie ein Schwamm. Das heißt, du hattest die Sorge, wenn ich das hier kurz sagen darf, dass es so ein bisschen stating the obvious ist, dass die Leute sich eher von dir negativ belehrt fühlen, weil also
wir haben über Eltern, über die Zusammenarbeit mit Eltern gesprochen.
Ja, genau. Und obwohl da viele Themen natürlich von dir auch erwähnt wurden oder gesagt wurden, wo man sagt, na, ist eigentlich so ein bisschen offensichtlich und ja, so sollte es sein, war es trotzdem durchweg angenehm für die Kolleginnen und Kollegen, weil es gut ist, das einfach auch mal zu hören und eben auch von jemandem zu hören, der nicht Conny heißt, ne? Sondern der auch nicht in der Führungsrolle gerade ist, sondern von außen zu hören. Und vieles, was du heute gesagt hast, habe ich auch schon 10-mal gesagt, aber es hat eine ganz andere Bedeutung, wenn du es sagst. Super spannend und es ist für mich ein guter Erkenntnisprozess, jetzt doch eher auf Externe zu setzen. Und durch diese kleinen schulinternen Mikrofortbildungen, die wir machen, ich habe da eine gemacht, wie führe ich ein Klassenbuch? Ne, weil auch damit viele überfordert waren. Klar, logisch. Also ich wüsste auch nicht, wenn ich es noch nie gemacht hätte, wie ich ein Klassenbuch vernünftig zu führen habe, was da rein soll, wieso es rein soll und warum es wichtig ist. Und dann aber auch dazu mal eine Mikrofortbildung gemacht. Und genau wie ich früher den Unterricht geplant habe, dass ich gesagt habe, ich gucke nicht, was steht im Lehrwerk drin und danach baue ich meine Unterrichtsstunde auf, sondern ich gucke mir meine Kinder in der Klasse an und weiß, das ist jetzt der Bedarf, den sie haben. Danach baue ich meinen Unterricht oder darauf baue ich meinen Unterricht auf und das nehme ich als Unterrichtsgegenstand. Genauso mache ich das mit der on-the-fly internen Mikrofortbildung meines Teams. Ich sehe das ein Defizit, ich plane dazu eine interne Fortbildung und lade so viele wie möglich ein.
Wir reden jetzt im Moment wieder über Defizite und dem zu begegnen. Wie machst du dir das bewusst, was schon geschafft worden ist? Also du hattest ja gesagt, du spiegelst es dann auch an dein Kollegium weiter. Wie machst du das für dich?
Es ist unglaublich schwer. Ich vergesse es häufig auch. Ja, wir sind in so einer Defizitorientierung. Ich habe es geschafft, in diesem Jahr in wirklich viele gute Netzwerke zu rutschen. Okay. Einmal, also durch die Schulneugründung, die hat er auf alle Fälle geholfen. Ich bin einmal über die SAG, Serviceagentur Ganztag, mit denen du ja auch schon hier ein paar Gespräche hattest. Da bin ich in 2 oder 3 Netzwerken sogar drin, wo ich im Austausch mit Schulen bin aus Hamburg und hier aus Berlin. Ich bin in die Empathie macht Schule Ausbildung gerutscht. Jetzt im Moment bin ich dann noch in der Leitungsteam-Ausbildung. Ab dem Sommer wird das Team dann geschult in Empathie macht Schule. Und da trifft man ja immer andere Schulen.
Okay. Was ist das für ein Programm?
Empathie macht Schule beruht auf den Ideen von Helle Hansen und Jesper Juhl.
Okay.
Weiß nicht, ob die dir was sagen.
Pädagogen.
Psychologen.
Psychologen.
Genau, Psychologen, Therapeuten, Familientherapeuten ursprünglich. Und da geht es eben hauptsächlich um den Bereich Beziehungsarbeit. Wie wichtig Beziehungsarbeit auf allen Ebenen ist. Und es geht eigentlich über Empathie auch hinaus. Empathie ist da eigentlich der falsche Begriff für. Aber es geht eben darum, dass man mit einer gewissen guten Beziehungsarbeit sowohl im Teambuilding als eben auch in Elternarbeit als eben auch in der Bildung der Kinder relativ viel und gute Dinge erreichen kann. Weil,
Entschuldigung, es ist gerade so eine Biene durch den Raum geflogen.
Ein Käfer an uns vorbeigeflogen. Ja, sehr interessant. Also das ist wahnsinnig spannend. Und da sind eben auch andere Schulen in diesem Netzwerk drin. Und mir fällt dann immer auf, wir sind in diesem Netzwerktreffen natürlich auch immer in einem Austausch. Was sind die Baustellen, die wir gerade haben? Was sind die Visionen, die wir haben? Wie kriegen wir das übereinander? Was schaffen wir? Und da wird halt über die Schulen auch gesprochen, über die betroffenen Schulen, die eben dort sind. Also das heißt, über die nicht betroffenen, über die beteiligten Schulen. Und da bekomme ich unglaublich viel positives Feedback, wenn ich eben von unserer Schule berichte. Es kommen dann eben auch viele zum Hospitieren zu uns und schauen sich das an. Und staunen eben, was wir geschafft haben in den 2 Jahren. Es ist jetzt nichts, was ich gerne sage, wir haben so wahnsinnig viel geschafft, sondern es ist etwas, das ich höre von anderen. Und das tut gut. Also es hilft mir und das versuche ich dann eben auch immer in der Folgesitzung sofort auch dem Team zu vermitteln. Und nehme jetzt auch bewusst zu den verschiedenen Netzwerken, in denen ich bin, immer andere Menschen aus dem Team mit, damit die das einfach auch gut streuen können. Weil es so schwer ist, sich umzudrehen und zu sagen, das haben wir geschafft. Du siehst immer nach vorne, du siehst deinen Anspruch, du siehst das Ideal, das du hast und du siehst, wie weit du eigentlich davon noch entfernt bist. Und ich saß jetzt auch, ich glaube letzte Woche oder diese Woche, hatte ich ein Team mit meinen Sonderpädagogen hier, die auch ganz ehrlich und offen gesagt haben, wir werden manchen Kindern hier nicht in der Form gerecht, in der sie es eigentlich verdient hätten. Weil wir im schulinternen Curriculum noch nicht ganz so weit sind, weil wir uns einfach auch hier und da noch Materialien fehlen. Gerade so fürs praktische Lernen haben wir noch nicht das da, was wir eigentlich wirklich bräuchten an Material, weil es einfach auch sehr teuer ist und über Jahre halt angeschafft werden muss. Und die waren sehr am Verzweifeln und haben gesagt, Conny, wir schaffen das nicht. Es ist einfach zu viel, was da erwartet wird. Und da habe ich gesagt, stopp, die Erwartung haben im Moment wir. Für diese Kinder, die jetzt hier bei uns an der Schule sind, sind wir einfach trotzdem der beste Standort, den sie gerade haben können. Auch wenn wir es gar nicht schaffen, unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden, der ein sehr idealistischer ist, schaffen wir trotzdem für dieses Kind eine Lernumgebung zu schaffen, in die es gerne kommt und in der es jeden Tag mehr Wissen mitnimmt. Es könnte mehr Wissen mitnehmen, wenn wir es noch besser hinbekommen, aber das ist wieder nur unser Anspruch. Und ich habe sie auch gebeten, da so ein bisschen gnädig mit sich selbst zu sein und zu sagen, ne, guckt einfach mal, wer ihr und was ihr für dieses Kind seid und was ihr für dieses Kind gerade hier erreicht. Und ja, Kinder in 5 Jahren werden es noch besser bei uns haben. Und es ist dann traurig, wenn wir denken, wärst du erst in 5 Jahren bei uns, könnten wir noch mehr für dich reißen.
Was sind denn für dich die Prioritäten im Moment in diesem Modus, wo du sagst, wir sind eigentlich noch nicht da, wo wir sein wollen und wir haben begrenzte Kapazitäten?
Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Die stelle ich mir auch relativ häufig.
Siehst du, jetzt stelle ich auch euch hier.
Danke. Die Prioritätensetzung fällt mir schwer, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich die Priorität auf einen Punkt setze, vernachlässige ich automatisch die anderen. Deswegen habe ich mir ein gutes Leitungsteam hier um mich herum aufgebaut, wo ich es geschafft habe, auch zu meinem Stolz ein wenig, abgeben zu können und nicht das Controlling immer komplett bei mir zu haben. Das heißt, ich habe ein ganz hervorragendes sozialpädagogisches Team, die wirklich für den Bereich Kinderschutz, aber eben auch institutioneller Kinderschutz, aber eben auch, wenn es hier zum Mobbing, Vorwürfen kommt von Elternseite, da sehr schnell agieren und schnell mit den Kindergruppen arbeiten können. So, da bin ich gar nicht mehr involviert. Wir reden dann nur kurz über das Ergebnis oder wenn eben was zu mir kommt. Genauso im sonderpädagogischen Bereich. Und ich habe jetzt auch ein super Team für die Schulentwicklung aufgebaut.
Okay.
Da bin ich selber noch mit am beteiligsten. Während ich zum Beispiel so die Mittagessen-Kommission, die auch viel fordert, aber doch auch an 2, 3 echt tolle Kollegen mit abgegeben habe. Und das funktioniert gut. Das heißt, die Prioritätensetzung mache ich hauptsächlich durch Delegation.
Okay.
Und das ist hauptsächlich eine Arbeit an mir selbst.
Alles klar. Lass uns mal kurz, hast du den Punkt gerade aufgemacht. Ich habe in Episode 98, vor 3 Episoden sprachen wir darüber, über Mittagessen-Ausschüsse. Und darüber, dass wir ihr dreimal quasi den Caterer ausgewählt habt. In relativ kurzer Zeit.
Hm.
Wie war's?
Es war extrem aufwendig. Bei uns am Standort kam eben noch jetzt bei der letzten Caterer-Auswahl oder beim Ausschreibeverfahren dazu. Ich fand es sehr fair, dieses Ausschreibeverfahren, es hat mir gefallen. Mhm. Bei uns haben sich aber unglaublich viele Caterer beworben, weil unsere Ausgabeküche wirklich toll ist, wir sind gut belieferbar und so weiter. Mhm. Das heißt, wir sind ein sehr attraktiver Standort. Und mit der Mittagessenskommission dann diese gesamten anonymisierten Speisepläne durchzulesen, durchzuarbeiten, das jeweils individuell zu beurteilen, war deswegen so viel, weil das bei uns, das war ein dicker Leitsordner voll. Also ich erinnere mich nicht mehr, wie viele Seiten es waren, aber wir konnten irgendwann nicht mehr. Wir haben wirklich das so gemacht, wie es vorgeschrieben war und wir konnten irgendwann nicht mehr lesen, was da alles steht und uns andere Ideen. Das lag aber einfach an der Masse. Ansonsten fand ich dieses Auswahlverfahren besser als die Verköstigung, weil bei der Verköstigung davor, fand ich schwer, das wirklich gut einschätzen zu können. Ich fand die Lesbarkeit von den Plänen eigentlich gar nicht so verkehrt und ich habe mich da fairer bei gefühlt.
Okay.
Trotzdem war es aufwendig, es war unfassbar aufwendig und wir waren dann mit der Wahl am Ende auch gut und einverstanden und da arbeiten wir trotzdem jetzt noch intensiv weiter, um das noch zu optimieren.
Okay, ich darf es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also ihr habt einmal den Caterer ausgewählt, das hast du damals gemacht mit der Schule, bevor der Standort hier losging, an den Start ging. Dann nochmal die reguläre Ausschreibung, nachdem der Standort an den Start gegangen ist und dann, weil der Ausschreibungszeitraum zu Ende war, innerhalb eines weiteren Jahres nochmal die nächste Ausschreibung.
Genau, richtig. Das war eigentlich innerhalb von einem Jahr, waren es dreimal. Einmal per Losverfahren, einmal per Verköstigung und einmal jetzt nach dem aktuell gängigen Verfahren.
Bürokratieabbau. Machen wir mal. Aber wie gesagt, das nur am Rande mit dem Mittagessen. Du hattest gerade gesagt, du hast ein Team für die Schulentwicklung aufgestellt. Interessiert mich, weil ich mich sowieso für Schulentwicklung interessiere. Aber wie machst du das jetzt? Also wie ist dieses Team aufgestellt?
Das hat sich aus der letzten Gesamtkonferenz ergeben. Da gab es auch nochmal Anträge aus dem Team, welche Schwerpunkte wir jetzt so ein bisschen setzen sollten. Weil wir sind im Moment an dem Problem, was zuerst, Henne oder Ei? Mhm. Wir wissen gerade nicht, was wir zuerst anfassen sollen. Sollen wir erst unser schulinternes Curriculum ausführlich schreiben, damit wir das als Grundlage für die Unterrichtsplanung haben? Mhm. Oder sollen wir uns auf gute Unterrichtsplanung fürs jahrgangsübergreifende Lernen konzentrieren und daran unser schulinternes Curriculum ableiten? Mhm. Das ist wahnsinnig spannend und da gab es eine wirklich gute und sehr konstruktive Diskussion bei der letzten Gesamtkonferenz, die auch eine Stunde ging, nur die Diskussion über das Thema. Und da haben sich dann, als die verschiedenen Perspektiven gut auf dem Tisch lagen, eben auch die Gesamtaufsicht aus Leitungsebene, aber eben auch die Bedarfe von den kleinen und den großen Jül und Fachlehrkräften und Klassenleitungslehrkräften und so. Das sind ja alles unterschiedliche Perspektiven und dann eben noch die Multiprofessionellen, die dann nochmal einen anderen Blick drauf haben.
Nur ganz kurz, also ihr habt kleine Jül, große Jül, 1-3 und 4-6.
Genau, richtig. Und Faden, wo bist du?
Lagen auf dem Tisch.
Genau, nachdem dann alle Perspektiven auf dem Tisch lagen, war ganz klar, dass es nichts ist, was ich jetzt top-down-mäßig entscheide, weil es nicht gut für die Entwicklung wäre. Mhm. Und ich könnte jetzt ein Konzept vorgeben und sagen, so machen wir es, aber das wäre nicht hilfreich. Und dann haben sich gleich zwei Kolleginnen oder Kollegen gemeldet, die gesagt haben, Schulentwicklung habe ich richtig Lust drauf. Wir gehen da jetzt einfach mal intensiv in die Arbeit. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir auch kurz drauf bei der SAG für die Tagung immer auf AXA angemeldet waren. Und da konnten wir jetzt praktisch so unseren Kickoff machen und schauen einmal kurz den Rückblick, was haben wir denn geschafft in den 2 Jahren, weil wir das so wichtig fanden, das haben wir visualisiert. Und gehen jetzt mit dieser Visualisierung des Geleisteten in die nächsten Schulentwicklungsschritte und schauen, was wir da jetzt als an den Vorbereitungstagen und in der ersten Gesamtkonferenz als unsere Schwerpunkte setzen, damit wir daraus dann die nächsten Studientage planen können. Das heißt, sehr bedarfsorientiert am Team. Ich brauche das Team, um guten Unterricht zu machen und gut pädagogisch zu handeln. Und deswegen ist es mir wichtig, dass Sie aus sich heraus dann eben die Entwicklung auch vorantreiben, aus Ihren Bedarfen heraus.
Was hast du für ein Gefühl, wo ihr in einem Jahr steht vielleicht?
Oh, also die Erfahrungen der letzten 2 Jahre sagen, dass ich dazu einfach überhaupt kein Gefühl mehr habe.
Ich werde hier sein.
Wir werden drüber sprechen, Marco, genau. Wir werden weiter sein, das auf alle Fälle. Wir werden trotzdem noch nicht am Ende unserer Vision angekommen sein.
Wie viele Leute fehlen jetzt im Moment noch? Wie viele brauchst du noch? Möchtest du noch haben? Wie viele Mitarbeiter?
Leider null. Ich bin tatsächlich an einem Punkt, an dem ich Bewerberinnen und Bewerber ablehne. Und ich habe in der Prognosezeitraum beginnt ja immer so Januar, Februar bei uns, hatte ich jetzt für das kommende Schuljahr 21 Vollzeitstellen zu besetzen. Nur mal, damit es auf der Zunge zergeht, 21 Vollzeitstellen hatte ich prognostisch zu besetzen. Bin fertig, habe ich geschafft. So ein Mic-Dropdown-Moment gerade. Ich glaube, ich habe noch nie 21 Vollzeitstellen zu besetzen gehabt. Ich glaube, das Maximum war mal so 8. 21 war jetzt eine Hürde. Ich habe einige Studis entfristet, die hier wirklich ganz hervorragende Arbeit leisten. Und den Rest habe ich geschafft über Umsetzungen, Neueinstellungen. Und es sind inzwischen wirklich ausgebildete, ganz hervorragende Lehrkräfte, die hier anklopfen, die hier arbeiten wollen. Und ich habe jetzt gerade 3 abgelehnt, die ich gerne genommen hätte.
Ich glaube, das ist das erste Gespräch, was wir miteinander führen, hier draußen bei dir in Hagenfelde, wo du sagst, ich habe eigentlich alle an Bord.
Ich habe alle. Ich bin bei 100,05% Ausstattung fürs nächste Jahr.
Wow.
Sonst war ich zu dem Zeitpunkt immer eher so bei 80%.
Ja, genau. Also ich überlege gerade, wie viele Gespräche sind jetzt hier in deiner Funktion als Schulleiterin? Ich glaube, das 4. oder so, ne?
Oder das 5.
Könnte ungefähr hinkommen.
Ja, so in etwa.
Na, das eine war eine Sachkundefolge, da haben wir nicht über Schulleitung gesprochen.
Okay, dann ist es das 4.
Nee, das 4. genau. Und wie gesagt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du mir sagst, nee, eigentlich.
Und wir haben nicht jedes unserer Gespräche aufgezeichnet, Marco. Also wir haben auch schon mal so über die Ausstattung gesprochen und festgestellt, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Und ich kriege unfassbar viele Bewerberinnen und Bewerber rein. Und ich habe jetzt tatsächlich schon einen standardisierten Text in Copy-Paste-Vorlage als Absage. Auf Mail, also ich habe nicht gedacht, dass ich das jemals erleben werde, aber ja, die schicke ich jetzt schon raus, individualisiert natürlich, weil ich trotzdem freundlich sein möchte, aber ja, bin an einem Punkt, an dem ich nicht erwartet hatte zu sein, erst recht nicht bei der Prognose im Februar.
Den Podcast muss ich auch mal wieder offline nehmen, wenn wieder Personal gesucht wird, bewirbt sich keiner.
Na, es sind ja auch viele wieder nur in einer befristeten Einstellung, ja. Die Studis, und ich will ja auch, dass meine Studentinnen und Studenten wirklich fertig werden. Ich habe so tolle Menschen hier. Die muss ich jetzt auch so immer mal dann ins Praxissemester schubsen und ins Referendariat schubsen, dass sie dann auch wirklich fertig werden, weil die will ich auch hier irgendwann alle haben. Also
ja. Ihr seid doch ein relativ junges Team, ne?
Ja. Danke. Ja.
Hast du mal ein Durchschnittsalter ausgerechnet
irgendwann? Nee. Das mache ich mal, wenn ich Langeweile habe, dann mache ich sowas mal. Aber ja, ich habe unglaublich viele Menschen hier, die so bei den Geburtsjahren die 2 vorne stehen haben und nicht die 19. Das ist für mich immer noch, da schlucke ich immer noch, allen, die in den 2000ern geboren sind.
Ich habe vorhin in der Fortbildung, die du vorhin kurz angesprochen hattest für die Hörerinnen und Hörer, erwähnt, dass ich im Jahr 1991 eingeschult worden bin. Mittlerweile fühle ich mich ein bisschen älter, wenn ich das erwähne.
Ich wurde 83 eingeschult, ich sag's nochmal kurz, 83.
Ja. Alles klar. Ja, die 2000er-Jahrgänge haben jetzt mittlerweile schon abgeschlossene Studiengänge.
Haben sie, und das Schockierende ist, dass manche von den Lehrkräften, die jetzt hier als Lehrkräften arbeiten, jünger sind als meine ersten Schülerinnen und Schüler. Das war eine harte Erkenntnis.
Jünger sind als deine ersten Schülerinnen und Schüler?
Ja, ich habe 2001 angefangen zu unterrichten, da sind manche von denen erst geboren worden.
Ach so.
Jetzt guck mich nicht so betroffen an. Ich weiß, ich sehe jünger aus, als ich bin. Aber ja, es ist...
ja, sowieso.
Danke. Aber... ja, 2001 habe ich angefangen zu unterrichten im Referendariat. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind 2004, 2005 geboren. Da war ich dann auch schon mit dem Ref fertig und an meiner ersten Schule, da waren die gerade geschlüpft.
Cool, also für die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall cool, wenn die so, wenn die Lehrkräfte noch so relativ nah dran sind tatsächlich.
Also es ist auch wirklich die, ne, wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen. Das ist auch was ich so ausbildungsmäßig mache, dass ich sage, Achtung, du stehst jetzt auf der, klingt immer so doof, aber du stehst auf der anderen Seite. Ne, du bist nicht mehr Teil der Schülerinnen und Schüler. Du bist jetzt Lehrende und Unterrichtende. Das ist für die auch ein schwerer Punkt. Das ist natürlich dadurch, dass sie alle noch im Studium sind. Die sind auch, ich habe natürlich hier auch Menschen, die sind im zweiten, dritten Semester. Und dadurch, dass sie ja relativ früh inzwischen noch Abitur machen, keine Wehrpflicht etc. pp., sind die halt wirklich dann Anfang 20, ich glaube eine war sogar 19, als sie hier das erste Mal unterrichtet hat. Das ist ja gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, die machen hier teilweise eine ganz hervorragende Arbeit.
Ohne Zweifel, habe ich keine Karten zu. Aber ich stelle auch fest, das ist auch später noch schwierig, sich dran zu gewöhnen, dass man jetzt nicht mehr auf der anderen Seite ist.
Es ist immer
also
schwierig.
Also ich stehe mit dem Hoodie auf dem Rockkonzert und bin aber nicht mehr cool, sondern der Vater von einer 13-jährigen Tochter.
Aha.
Da ist man nicht mehr cool. So überhaupt nicht.
Ja, das stimmt.
Und man muss es sich trotzdem irgendwie an Erinnerung rufen. Nee, die Zeit ist vorbei. So.
Genau, jetzt müssten wir eigentlich über unsere Wehwehchen anfangen
jetzt zu sprechen.
Also bei mir zieht es auch immer hier an der einen Stelle, morgens beim Aufstehen.
Genau, Wehwehchen und Tabletten und dann für so ein Alte-Leute-Gespräch.
Ja, aber wir sind keine alten Leute, das
nein,
ist ja das Schöne.
Nein, statistisch gehöre ich noch zur jüngeren Hälfte der Deutschen.
Gehöre ich da auch noch dazu? Hast du da mal geguckt?
Das Durchschnittsalter liegt, glaube ich, bei 44.
Na siehst du, bin ich drüber. Du bist drunter.
So, wie kommt man jetzt da?
wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
Conny, wie kommst du jetzt in die Ferien rein? Hast du noch was Größeres vor jetzt bis dahin?
Naja, ich...
Noch irgendwelche Rhythmisierungsplanungen hier in der Schule? Nee, oder?
Also Schulentwicklung ist jetzt tatsächlich erstmal fertig für die nächsten 1,5 Wochen. Es sind jetzt noch einige, wir müssen noch ein paar Sachen zurechtruckeln hier in der Schule. Es gibt jetzt viele Klassenwechsel, Wünsche, Geschichten, Neuorganisationen, Klassenleitungswechsel fürs nächste Jahr. So ein paar Dinge, die wir da jetzt einfach noch ruckeln. Ansonsten habe ich die Zeugnisse jetzt, die nehme ich jetzt schön mit ins Wochenende zum fröhlichen Unterschreiben. Ansonsten gehe ich tatsächlich super erschöpft in die Ferien. Ich freue mich auch unglaublich auf die freie Zeit. Ich habe auch, glaube ich, das erste Mal seit vielen Jahren sowas wie Urlaub gebucht. Ich fahre wirklich 5 Tage weg. Es ist crazy. Ja, ich fahre wirklich, wirklich, ich verreise. Es ist ein ganz neues Leben. Und nicht so spontan, sondern so Wochen vorher geplant und gebucht. Das ist, ich weiß nicht, wann das letzte Mal. Da freue ich mich wirklich drauf. Aber ich freue mich auch schon wieder total. Also ich bin in der Planung der Vorbereitungstage, in der Planung der Studientage. Und ja, auch wenn ich gerade wirklich so müde bin wie noch nie, freue ich mich schon unglaublich aufs nächste Schuljahr. Weil dann sind unsere, das wird spannend, weil unsere kleinen Julis, die 1- bis 3er, sind dann jetzt nach den Sommerferien unsere natürliche Mischung. Das sind dann ja im dritten Jahr tatsächlich alle die, die in unserem Einzugsgebiet zu uns gehören. Und die 4- bis 6er, das ist ein harter Bruch, die 4- bis 6er sind komplett alle die, die freiwillig zu uns gekommen sind oder jetzt zugezogen sind. Und in den Kleinen haben wir dann nur Kinder mit ausschließlich Jül-Unterrichtserfahrung, weil sie hier dann ja groß geworden sind. Und in den Großen haben wir eigentlich ausschließlich Kinder ohne Jül-Erfahrung. Es sei denn jetzt von den 2 Jahren, die sie schon hier sind. Das wird spannend, da den Unterschied auch in der gesamten Qualität und in der pädagogischen Arbeit jetzt innerhalb der Cluster zu sehen. Weil die Cluster sind toll zusammengewachsen. Also die Kleinen und die Großen Jül, wir haben ein paar Cluster, die arbeiten so super übergreifend 1 bis 6 miteinander, nutzen einfach auch das Cluster jeweils nebenan oder den Klassenraum nebenan innerhalb des Clusters, um nach oben und nach unten einfacher differenzieren zu können. Ne? Also wenn ich in der Großen Jül ein GE-Kind habe, dann nutze ich doch die kleine Jules für dieses Kind mit als, geh rüber als Unterrichtsassistent, um da nochmal bestimmte Themen zu festigen, zu wiederholen, um praktisch innerhalb des GE-Rahmenlehrplans dann auch diese Inhalte aufzunehmen, ohne sich schlecht zu fühlen. Und wenn ich ein hochbegabtes Kind in der zweiten Klasse habe, dann schicke ich es natürlich immer mal auch rüber in die große Jühl, um da zu arbeiten. Das war halt super spannend. Wir müssen einmal im Jahr so eine Statistik abgeben, wie viele Kinder in einer höheren Unterrichtsstufe in einzelnen Fächern unterrichtet wurden.
Okay.
Und das habe ich auch wirklich gezielt abgefragt und ich habe auch immer wieder hier alle empowert, das Jühl dafür zu nutzen, zu sagen, guck, dass ihr halt wirklich bei den innerhalb eines Kindes auch entscheidet, in welchem Fach gehst du in der Differenzierung ganz nach oben oder sogar eben in die andere Klasse nebenan und arbeitest in deinem zweiten Schuljahr eigentlich schon mit den Viert- bis SechstklässlerInnen mit und so. Und das war toll, da habe ich viele Kinder, ich glaube 18, die hier innerhalb der Schule wirklich in einer anderen Klassenstufe unterrichtet werden als in einzelnen Fächern. Habe ich so noch nie eingetragen und das finde ich natürlich wieder so als totalen Schatz von diesem Jühl-Unterricht. Finde ich unglaublich spannend, bin ich auch wirklich stolz drauf, dass das zum Beispiel was ist, was hier die Kolleginnen und Kollegen ganz selbstverständlich in dieser in diesem Clusterübergriff auch wirklich gut hinbekommen. Um mal nicht nur defizitorientiert.
Nein, ist gut, aber also ich finde es ja gut, an der Stelle über Jühl nochmal zu hören, weil also Jühl wird ja immer wieder diskutiert und ich höre auch häufig Kritik an diesem Modell. Und das ist schön, das irgendwie nochmal sozusagen aus der Perspektive.
Ja, ist mega. Also das ist wirklich was, das feiere ich total ab. Das lieben auch die Kinder. Die genießen das, die sind da stolz drauf und hey, warum nicht nutzen, wenn es da ist?
Begabungsförderung wäre auch ein Thema, die könnte die Kinder mal ein bisschen detaillierter aufmachen
im Podcast. Und das machen wir beim nächsten Mal.
Ich wollte gerade sagen, nicht heute.
Nicht mehr heute, aber beim nächsten Mal kann ich dir auch mehr dazu erzählen, weil das wollen wir natürlich auch angehen. Weil wir eben nicht nur immer nach unten differenzieren wollen, sondern weil auch unser Anspruch eben ist, das Jühl genau dafür zu nutzen.
Ja. Aber erstmal gehen wir alle so ein bisschen in die Ferien.
Ja.
Also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass alle wirklich erschöpft sind und sich irgendwie eigentlich nur noch bis zum Ende schleppen. Und ich frage mich, ob das auch mit diesem späten Schuljahr zu tun hat. Also wir haben ja letztes Jahr so wahnsinnig spät auch begonnen mit den Ferien oder mit dem Schuljahr selber. Und die Ferien, wir sind ja auch wieder eins der letzten Bundesländer, die jetzt in die Ferien gehen.
Habe ich mich auch schon gefragt, ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken. Aber die Phase, also ich finde halt immer das zweite Halbjahr in Berlin unglaublich anstrengend, weil die Phase von Ostern bis zu den Sommerferien ist immer sehr lang. Und dann aber durch diese, ich mag einerseits die 3-Tage-Wochen mit den langen Wochenenden, die im Mai, da, Juni immer so ein bisschen uns überraschen. Auf der anderen Seite finde ich es an Schule wahnsinnig anstrengend, weil wir mit den Kindern nach so einem langen Wochenende immer bei Null anfangen. Also ich habe das Gefühl, das tut denen auch nicht gut.
Alle nicht ausgelastet.
Ja, wenn die aus ihrem Rhythmus rauskommen. Ich mag wirklich die 5-Tage-Woche für die Kinder. Das ist so verlässlich, das ist abrechenbar. Die kommen in ihren Rhythmus rein. Und diese 3-Tage-Wochen, so toll sie für uns sind, für die Kinder sind die immer nichts.
Okay, das ist so ein interessantes Schlusswort, würde ich sagen. Dann unterhalten wir uns vielleicht irgendwie im nächsten Jahr nochmal über, nicht über 3-Tage-Wochen, aber über Begabungsförderung. Ich schreibe es mir mal hier auf meinen Zettel.
Yay.
Diesmal ist ja, gehe ich mit einem volleren Zettel, als ich gekommen bin, auch interessant. Liebe Konstanze, liebe Conny, ich danke dir. Wieder mal, es war mir eine Freude.
Ich danke dir, dass ich erneut da sein durfte und noch strukturierter als sonst offensichtlich sprechen durfte, was so Schulentwicklung mit sich bringt.
Es war in jedem Fall die kürzeste Episode, die wir bisher zusammen gemacht haben.
Das stimmt.
Nicht ganz die Sachkunde-Episode, mal kurz.
War auch gut.
Aber die anderen, das hast du gesagt.
Ja.
Nee, aber genau. Es war mir eine Freude. Episode 101, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich verabschiede mich und Sie jetzt noch nicht ganz in die Ferien, also natürlich in Ferien gehen, wenn sie mögen, aber es kommt noch eine. Seien Sie gespannt. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin. Danke fürs wieder einschalten und fürs dabei sein. Gerne wie gesagt bis zum nächsten Mal und dann bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank. Thank you.